NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald. Und das sind die wichtigsten Themen unserer Sendung. Forderungen nach Wulff-Rücktritt und Bundestagsneuwahl. Die Opposition versucht, die Kanzlerin unter Druck zu setzen. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Stippvisite in Libyen. Bundesaußenminister Westerwelle verspricht Hilfe beim Wiederaufbau. 100 Jahre Kampf gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Der südafrikanische ANC feiert seinen Geburtstag. Außerdem berichten wir über das Schneechaos in den Alpen und am Ende unserer Sendung über alle wichtigen Ereignisse vom Sport. Die Luft wird dünner für Bundespräsident Wulff. Die Opposition im Bundestag verlangt inzwischen mehr oder minder deutlich seinen Rücktritt. Und immer mehr nimmt sie auch Bundeskanzlerin Merkel ins Visier. Schließlich sei Wulff ihr Kandidat gewesen. Trete er zurück, müsse auch der Bundestag neu gewählt werden, sagte beispielsweise SPD-Generalsekretärin Nahles einer Sonntagszeitung. Doch SPD-Chef Gabriel pfiff sie gleich wieder zurück. Wulff selbst denkt offenbar nicht an Rücktritt. Zug. Aus Berlin berichtet Carsten Schabowski.
Wulff setzt wohl auf Vergessen. Schon in einem Jahr könne sich niemand mehr erinnern. Das soll der Bundespräsident nach Medienberichten zu Mitarbeitern gesagt haben. Der Präsident habe sich zuversichtlich gezeigt, dass dieses Stahlgewitter bald vorbei ist. Ganz schön optimistisch, denn schon jetzt laufen Planspiele für eine mögliche Zeit danach. Auch wenn das CSU-Chef Seehofer noch einmal dementierte.
Ausdrücklich nein.
Trotzdem, die Opposition fordert weiterhin, dass nun auch die Kanzlerin Stellung nehmen müsse. Kann sich Wulff noch über 3 Jahre halten oder nicht, das sei die Frage, die nun auch Merkel persönlich beantworten müsse. Muss sie nicht, meint zumindest Seehofer.
Ich finde, man sollte uns diese Erklärungen abnehmen, die sind ehrlich und ernst gemeint und die gelten.
Der Eindruck bleibt, so richtig entschlossen springt Wulff weiterhin niemand aus dem Regierungslager zur Seite. SPD-Chef Gabriel hat Bundeskanzlerin Merkel darum im Fall eines Rücktritts von Bundespräsident Wulff die Zusammenarbeit seiner Partei angeboten. Union und FDP bräuchten sich keine Sorgen zu machen, die SPD werde die Situation nicht ausnutzen. Die Partei sei sogar bereit, auf einen eigenen Kandidaten für das Amt zu verzichten. Union und FDP sollten aber nicht einfach so einen neuen Kandidaten präsentieren. In der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt, hätte Schwarz-Gelb nach jetziger Lage nur eine hauchdünne Mehrheit. Darum eine parteiübergreifende Lösung müsse her. Die Chefin der Grünen Rot sieht's ähnlich und kritisierte, so wie auch die Chefin der Linken Lötsch, wieder Wulff. Der Bundespräsident sei durch die Affäre in puncto Glaubwürdigkeit noch immer angeschlagen.
Er wirkt auf mich geschwächt, er wirkt unsicher und er wirkt auf mich nicht so, dass er den Mut und das Selbstbewusstsein hätte, Gesetze zum Beispiel, die er nicht für in Ordnung befindet, an den Bundestag zurückzuverweisen.
In der SPD gibt's derweil Zoff wegen Wulff. Gabriel widersprach SPD-Generalsekretärin Nahles. Die hatte nach einem möglichen Rücktritt Wulffs Neuwahlen gefordert. Fazit, knapp einen Monat ist nun schon der Start der Affäre um den Bundespräsidenten her. Wie es aussieht, ist Wulff selbst momentan einer der wenigen, die davon ausgehen, dass er weiterhin im Amt bleibt. Unterdessen kamen weitere Einzelheiten der Affäre ans Licht. So soll Wulff bei seinem umstrittenen Anruf bei Spiegel-Chefredakteur Diekmann nach Informationen des Spiegel sowohl mit strafrechtlichen Folgen gedroht, als auch um eine Verschiebung der Privatkreditgeschichte gebeten haben. Und, wie das Magazin weiter berichtet, hinterließ Wulff auch bei Springer-Chef Döpfner eine ähnlich emotionale Nachricht auf der Mailbox.
Wie lange kann sich Bundespräsident Wulff noch im Amt halten und wie bedrohlich wird die Lage allmählich für Angela Merkel und ihre Regierung? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages von Dietmar Riemer.
Man kann sich überhaupt nicht an eine Koalition wie diese erinnern, deren wirklich gute Leistungsbilanz im Inneren in einem so messerscharfen Gegensatz zu all dem steht, was sie sich an handwerklichen Fehlern, Ungeschicklichkeiten, Nervositäten und Gespreiztheiten untereinander leistet. Die Folgen all dieser merkwürdigen Störfälle haben sich tief ins Getriebe dieser Regierung hineingefressen und hindern sie trotz stabiler Mehrheit im Parlament an souveräner Politik. Von der Hotelsteuer ganz am Anfang 2009 bis Bundespräsident Wulff zum vielleicht noch bitteren Ende reicht es Anfang Januar 2012. Und nichts spricht dafür, dass sich das alles während der Restlaufzeit dieser sogenannten Koalition noch ändern könnte. Da ist der ewige Kindergeburtstag in der FDP, deren jetzt amtlich festgestellte Regierungsunfähigkeit im Saarland eine auffällige Entsprechung in Berlin findet. Und da ist die notorische Unzuverlässigkeit der Seehofer CSU. Dies alles setzt der Kanzlerin zu, wie es keine Opposition fertigbringt. In dieser Kulisse findet das Schauspiel um einen Bundespräsidenten statt, dessen überraschendes politisches Risiko sich für die Kanzlerin schon in 3 Wahlgängen offenbarte und das Christian Wulff in einer beispiellosen Höllenfahrt im Amt derzeit vervielfältigt. Sowas hatten wir noch nicht. Ein Fall der Sonderklasse. Wann der Punkt erreicht sein wird, an dem die Kanzlerin ihren Blankoscheck für Wulff wieder einsammelt, weil ein Verbleib im Amt ihrer Kanzlerschaft dann endgültig mehr schadet als ein Rücktritt, wissen wir nicht. Aber daran wird sie den Fall Wulff wohl bald Maß nehmen müssen. Die Sache entwickelt sich mit einer Hochgeschwindigkeit zu ihrer eigenen. Die Präsidentschaft des vormaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten. So sehr ist das ihr Werk 2010 gewesen. Den respektablen Zeitpunkt für einen Rücktritt aus eigener Souveränität hat Wulff schon längst hinter sich gelassen und spricht nun im halböffentlichen Raum vom Stahlgewitter, das sich noch verziehen werde, und von der Vergesslichkeit der Leute. So wie die Dinge jetzt liegen, weil man sie hat treiben lassen, gewinnt die Wulff-Affäre Züge einer Nervenprobe, von der man noch nicht sagen kann, wie sie ausfällt. Das ebenso großzügige wie listige Sonderangebot von SPD-Chef Gabriel an die CDU-Vorsitzende, sich ohne sozialdemokratische Option auf einen gemeinsamen neuen Bundespräsidenten oder gar Bundespräsidentin zu verständigen, wird Angela Merkel noch in Verlegenheit bringen und beschert der SPD einen taktischen Vorteil, nachdem von der Generalsekretärin Nahles zuvor mit der größt anzunehmenden Dummheit Neuwahlen für den Fall des Wulff-Rücktritts gefordert wurde. Da hat Nahles doch eine wirklich gute Gelegenheit verpasst, in der Bild-Zeitung mal den Mund zu halten.
Der Kommentar im Echo des Tages von Dietmar Riemer. 2,5 Monate nach dem Tod des libyschen Diktators Gaddafi ist Bundesaußenminister Westerwelle nach Tripolis gereist. Im Mittelpunkt seiner Gespräche mit der libyschen Übergangsregierung standen Hilfen beim Wiederaufbau des Landes. Doch es ging auch um die weiterhin angespannte Sicherheitslage und um demokratische Reformen. Georg Schwarte hat den Bundesaußenminister begleitet.
Die Transall der Bundeswehr war gerade gelandet, die Ladeluke geöffnet und der Minister in die milde libysche Winterluft auf die Rollbahn getreten. Da streckte sich ihm schon die erste Hand entgegen.
Stellvertretender Minister,
ich freue mich sehr, ich grüße Sie.
Ich glaube, es ist nicht zu kalt in Deutschland jetzt.
Nein.
Nur also ein bisschen frische Luft.
Im Vergleich zu Deutschland ist das hier frühlingshaft.
Ja. Herzlich willkommen, Herr Minister.
Freue mich.
Der stellvertretende Außenminister Abdulaziz hört es gerne. Frühlingshaft, so wie überhaupt der arabische Frühling Libyen erfasst hat. Minister Westerwelle im Gefolge eine 6-köpfige Wirtschaftsdelegation bedankt sich artig. Libyen, sagt der deutsche Außenminister, ist auch eine Chance für Deutschland. Aber noch auf dem Rollfeld des Flughafens in Tripolis sagt Westerwelle, auf wen es hier wirklich ankommt.
Wir wollen eines nicht vergessen. Die Zukunft Libyens liegt in den Händen des libyschen Volkes. Wir wollen hilfreich sein, wir wollen Unterstützung anbieten, aber die Entscheidungen werden getroffen in Libyen und das ist auch gut so. Das war ja genau auch der Sinn einer Revolution, ein selbstbestimmtes, freies Libyen zu werden.
Dann rast der Minister durch das selbstbestimmte freie Tripolis, vorbei an Pickup-Trucks mit aufgepflanzten Maschinengewehren, hin zum Termin mit dem Außen- und Premierminister. Dort neben seinem Amtskollegen erneut das Bekenntnis Westerwelles, dass Deutschland dem neuen, freien Libyen ein treuer Partner sein wolle.
Das ist ja für das neue Libyen gewissermaßen die Stunde Null. Und die ist immer mit Herausforderungen verbunden, aber auch mit enormen Chancen. Und wir wollen dabei sein, dass Sie Ihre Chancen nutzen können.
Sagt der Minister. Sein libyscher Amtskollege bedankt sich für die deutsche Hilfe. 100 Millionen Euro Kredit wurden anfangs dem Übergangsrat gewährt und sind bereits wieder zurückgezahlt. 750.000 Euro für die Sicherung und Vernichtung von Kleinwaffen, dazu über 1.000 libysche Kriegsverletzte, die in Deutschland behandelt wurden. Der deutsche Minister zählt all das auf, wohl auch um die deutsche Enthaltung damals im UN-Sicherheitsrat, als es um eine Militäraktion gegen Gaddafi ging, vergessen zu machen.
Wir haben auch schon sehr früh den Übergangsrat als unseren Gesprächspartner in Libyen anerkannt. Ich bin ja hier lange bevor auch der Krieg entschieden worden ist, in Benghazi zu Gast gewesen und habe dort unsere Repräsentanz eröffnet und auch offiziell die Anerkennung des Übergangsrats zum Ausdruck gebracht. Das wird gesehen, das wird auch geschätzt.
Zumindest die Passanten, die dem Wagen des deutschen Außenministers nachwinken, geben ihm recht. Almanya, rufen sie, Deutschland. Westerwelle blickt in freundliche Gesichter. Aber er wird nicht müde hier, wo noch unklar ist, ob sich Libyen in ein demokratisch-weltliches oder islamisches Land wandelt, für ein plurales Libyen zu werben.
Entscheidend ist ja, dass wir ein Libyen unterstützen, das in Richtung plurale Gesellschaft, offene demokratische Gesellschaft sich entwickelt. Hierzu gibt es klare Zusagen und auch klare Ansagen.
Der libysche Premierminister hat die baldige Eröffnung eines Goethe-Instituts in Tripolis gewünscht. Die deutsche Sprache, sie soll an libyschen Universitäten wieder mehr gelehrt werden. Und Geschäfte will die deutsche Wirtschaft nebenbei natürlich auch machen. So das, sagt der Außenminister zum Abschied, aus dieser Revolution der Wohlstand und die Freiheit wächst.
Seit 2 Wochen ist die Arabische Liga in Syrien im Einsatz, doch ein Erfolg ihrer Beobachtermission ist nicht in Sicht. Tag für Tag werden Menschen ermordet, kommen bei Selbstmordanschlägen ums Leben. Jetzt erwägt die Arabische Liga offenbar, die Vereinten Nationen um Unterstützung zu bitten. Aus Kairo berichtet Björn Blaschke.
Die Beobachter der Arabischen Liga in Syrien ziehen zur Stunde eine Zwischenbilanz ihrer Mission. Der Vizegeneralsekretär der Liga, Ahmed Ben Heli, erklärte in Kairo, bei dem Treffen würden Fotos, Karten und Informationen zu den Ereignissen, die die Beobachter in Syrien gesehen haben, präsentiert. In dem Bericht, den der Leiter der Syrien-Mission, der sudanesische General Mohammed Ahmed Mustafa Adabi, vorstellt, gehe es zudem um eine Bewertung der Lage. Der Nachrichtensender Al Jazeera hatte in diesem Zusammenhang berichtet, dass die Arabische Liga der syrischen Regierung vorwerfe, Versprechen zu brechen. So würden die syrischen Sicherheitskräfte weiter gegen die Demokratiebewegung vorgehen und politische Gefangene an unbekannten Orten festhalten. Damaskus aber hatte der Liga unter anderem zugesagt, die Armee aus den Städten abzuziehen, alle politischen Gefangenen freizulassen und vor allem der Gewalt im Land ein Ende zu setzen. Nach Angaben der Opposition in Syrien sollen Sicherheitskräfte erst gestern 29 Regimegegner getötet haben. Die meisten Opfer habe es in der Provinz Homs und in Vororten der Hauptstadt Damaskus gegeben. Am Freitag hatte ein erneuter Anschlag in Damaskus 26 Menschen das Leben gekostet. Regierung und Opposition machten einander gegenseitig für das Blutbad verantwortlich. So oder so, solche Vorfälle machen es den mehr als 160 Beobachtern schwer, ihre Mission zu erfüllen. Der syrische Nationalrat, ein Zusammenschluss von oppositionellen Syrern im Ausland, forderte deshalb gestern wiederholt den Abbruch des Einsatzes der arabischen Länder. Die Arabische Liga sollte zugeben, dass ihre Beobachtermission gescheitert ist und die Aufgabe an die Vereinten Nationen übergeben, das erklärte die Sprecherin des Rats. Adnan Issa, ebenfalls Vizegeneralsekretär der Arabischen Liga, schloss das vor dem Treffen in Kairo aus. Wir reden nicht über einen Abzug, sondern eine Verstärkung der Mission, sagte er. Die Mitglieder der Liga erörtern offenbar, wie die Beobachter unterstützt und ihre Ausrüstung verbessert werden kann. Erwogen werde nach Angaben aus Diplomatenkreisen in Kairo, den UN-Sicherheitsrat um Unterstützung zu bitten. Zum einen hätte die Liga gerne Trainingsangebote für Beobachter, die noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Zum anderen soll die Liga eventuell auch in New York nachfragen, ob Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen die Beobachter in Syrien begleiten können.
Es ist ein großes Fest mit Musik, Tanz, Reden und auch mit stillem Gedenken, das der südafrikanische ANC zu seinem 100. Geburtstag feiert. Jahrzehntelang hatte die frühere Befreiungsbewegung gegen das Apartheidsregime gekämpft. Seit 18 Jahren ist sie selbst an der Regierung. Jörg Poppendiek berichtet von den Feierlichkeiten in der Stadt Bloemfontein.
Die Jahrhundertflamme brennt. ANC-Chef Jacob Zuma hat sie um Mitternacht in der kleinen Methodistenkirche in Bloemfontein angezündet. Die Flamme soll Symbol sein für den geleisteten Widerstand gegen das Apartheid-Regime und in den kommenden Wochen durchs ganze Land touren. Die Flamme wurde an dem Ort entzündet, an dem vor 100 Jahren intellektuelle Volks- und Kirchenvertreter den Afrikanischen Nationalkongress gegründet haben, Afrikas älteste Befreiungsbewegung. Die feiert seit Freitag mit Musik, Tanz, einem Golfturnier und einer rituellen Schlachtung. Zehntausende Anhänger sind dafür aus allen Teilen des Landes in die Kleinstadt Bloemfontein gekommen. So wie Butumelo, der aus dem 400 Kilometer entfernten Johannesburg angereist ist.
It is a special moment indeed, because I mean for me.
Für mich ist das ein besonderer Moment. Ich habe vor lauter Emotionen Tränen in den Augen. Der ANC hat seit 1912 so viel für die Menschen getan. ANC-Mitglieder haben ihr Leben geopfert, damit wir heute hier sein können. Ich glaube, man kann nicht genug wertschätzen, was diese Organisation für die Menschen geleistet hat. Der ANC hat jahrzehntelang das System der Rassentrennung bekämpft und war am Ende erfolgreich. 1994 gab es die ersten demokratischen Wahlen im Land. Seitdem regiert der Afrikanische Nationalkongress, der sich immer noch als Organisation und nicht als Partei versteht. Viel hat der ANC im Land verändert. Er hat mehr als 2 Millionen Häuser bauen lassen und er hat eine kommunale Verwaltung aufgebaut, die für alle Südafrikaner tätig ist. Doch während der Feierlichkeiten in Bloemfontein ist zu spüren, dass viele treue Anhänger an diesen Tagen enttäuscht sind von ihrem ANC. Der ist zerstritten und der mittlerweile suspendierte, aber immer noch einflussreiche Präsident des ANC-Jugendverbandes Julius Malema hetzt mittlerweile offen gegen Präsident Jacob Zuma. Das ist überhaupt gar kein Problem, sagt dagegen Gwedeman Tasche. Streit gehört in einer so jungen Demokratie dazu, so der ANC-Generalsekretär. Wir sind zwar die älteste Befreiungsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent, aber wir haben trotzdem die zweitjüngste Demokratie in Afrika. Nur Südsudan ist noch jünger als wir. Die 100 Jahre, die die Organisation alt ist, und unsere 17 Regierungsjahre, das ist nicht das Gleiche. Am Abend wird die dreitägige Geburtstagsfeier des ANC zu Ende gehen, mit einem großen Fest im Stadion von Bloemfontein.
Das Containerschiff Rena ist 3 Monate nach seiner Havarie vor Neuseeland auseinandergebrochen. Es droht nun, die Küste mit noch mehr Öl zu verschmutzen. Schon jetzt ist das Unglück Neuseelands folgenschwerste Umweltkatastrophe. Einzelheiten von Nicola Glass.
Rena hält Neuseelands Behörden weiter in Atem. Das auf einem Riff auf Grund gelaufene Containerschiff war durch mehrere Stürme sowieso schon stark beschädigt worden. Aber die bis zu 6 Meter hohen Wellen in der Nacht zu Sonntag hatten dem havarierten Frachter den Rest gegeben. Das Wrack ist in 2 Teile zerbrochen. Nach Angaben der neuseeländischen Marinebehörde ist das Heck des 47.000 Tonnen Frachters bis zu 30 Meter weggedriftet. Eine Entspannung der Lage scheint vorerst nicht in Sicht, denn laut Wettervorhersage werden die Stürme noch 3 oder 4 Tage andauern. Als der havarierte Frachter jetzt auseinanderbrach, wurden schätzungsweise bis zu 300 Container ins Meer gerissen. Über das Ausmaß einer weiteren möglichen Umweltkatastrophe sagt Ross Henderson, Sprecher der zuständigen Marinebehörde.
What we do know is that there has been a significant release.
Wir wissen, dass eine beträchtliche Anzahl von Containern und Trümmerteilen ins Meer gerissen wurde. Was wir noch nicht absehen können, ist, wie viel Öl auslaufen wird. Aber wir bereiten uns für den Fall vor, wenn das Öl und die Trümmer an die Küste geschwemmt werden. Wir haben Einsatzkräfte, die bereitstehen. Schon nach der Havarie des unter liberianischer Flagge fahrenden griechischen Containerschiffs am 5. Oktober gelangten mehr als 350 Tonnen Öl ins Meer, tausende Seevögel verendeten. In den darauffolgenden Wochen und Monaten war es den Bergungsmannschaften gelungen, mehr als 1000 Tonnen Schweröl aus den Tanks der Rena abzupumpen. Dennoch seien immer noch Ölreste an Bord, heißt es laut übereinstimmender Berichte. Ross Henderson von der neuseeländischen Marinebehörde. Da wir wissen, dass sich etliche Container im Meer befinden, wurden auch schon für andere Schiffe entsprechende Warnungen ausgesprochen. Für den Fall, dass Trümmerteile an die Küste gespült werden, möchten wir die Öffentlichkeit daran erinnern, diese nicht eigenhändig zu beseitigen, sondern uns zu informieren. Unsere Expertenteams werden sich dann darum kümmern. Die Rena war auf einem Riff etwa 20 Kilometer vor Tauranga Harbour, einem Naturhafen an der Küste der Nordinsel Neuseelands, auf Grund gelaufen. Zwischenzeitlich gab es Berichte, wonach das Schiff von australischen Behörden bereits 10 Wochen vor der Havarie beschlagnahmt worden war. Daraufhin habe die liberianische Schifffahrtsbehörde interveniert, sodass der Frachter kurz darauf wieder freigegeben wurde. Der Kapitän und der Navigationsoffizier der Rena müssen mit einem Strafverfahren wegen gefährlicher Fahrweise, Umweltverschmutzung und Fälschung von Dokumenten rechnen. Bei einem Schuldspruch können ihnen bis zu 2 Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe drohen. Im kommenden Monat müssen sie vor Gericht erscheinen. Die Havarie der Rena gilt als schwerste Umweltkatastrophe in Neuseelands Geschichte.
Die Fusion der evangelischen Landeskirchen von Nordelbien, Mecklenburg und Pommern ist jetzt doch noch in Gänze gelungen. Auch die bisherigen Bischöfe können in ihren Funktionen bleiben. Damit kann die neue Nordkirche nach jahrelangen Verhandlungen und vielen Widerständen ihre Arbeit aufnehmen. Aus Rostock berichtet Florian Breitmeier.
Zum Abschluss der Nordkirchensynode warben die Veranstalter für den Deutschen Evangelischen Kirchentag, der nächstes Jahr in Hamburg stattfindet. Das Christentreffen an der Elbe wird zugleich das erste Großereignis der gastgebenden neuen Nordkirche. Der Kirchentag könne die Gemeinschaft innerhalb der Nordkirche fördern, sagte die Bischöfin des Sprengels Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs. Ein viel diskutiertes Thema auf den Fluren des Tagungshotels war heute noch einmal die gestern zunächst gescheiterte, dann aber in einer Nachtsitzung doch noch beschlossene Überleitung der vier Bischöfe in die neue Nordkirche. Hätten die Synodalen die Zustimmung zum Überleitungsgesetz nicht doch noch abgesegnet, wären die Bischöfe zwar im Amt geblieben, sie hätten in der neuen Nordkirche aber ohne Geschäftsbereich amtiert. Am Ende herrschte Erleichterung in Rostock. Nun kann das Gründungsfest der Nordkirche am Pfingstsonntag im Ratzeburger Dom gefeiert werden.
Am Kap Arkona auf Rügen ist die Suche nach dem seit fast 2 Wochen vermissten Mädchen am späten Nachmittag endgültig eingestellt worden. Helfer mit Spürhunden und einem Spezialbagger hatten das ganze Wochenende noch einmal nach der 10-Jährigen gesucht, doch ohne Erfolg. Einzelheiten von Mathis Klemme.
Die Entscheidung, die Suche nach der 10-jährigen Katharina einzustellen, sei nicht leicht gefallen, sagte Markus Zimmermann vom Katastrophenschutz des Landkreises Vorpommern-Rügen. Nach knapp 2 Wochen Suche sehen die Bergungstrupps keine Chance mehr, das Mädchen zu finden. Zwar hatten Spürhunde immer wieder an einer bestimmten Stelle am Unglücksort angeschlagen, die Grabungen mit einem Spezialbagger und durch Helfer der Freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks blieben erfolglos.
Wir sind jetzt nach morgen 14 Tagen Einsatz an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir müssen diesen Einsatz endgültig einstellen. Wir sehen tatsächlich keine Chance, die Katharina zu finden. Niemand kann uns sagen, wo sie sich befindet. Und es ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wo wir sagen müssen, für alle, natürlich ganz besonders für die Angehörigen, dass wir hier sagen müssen, wir müssen diesen Einsatz entsprechend erstmal abbrechen. Wir haben heute mit dem Spezialbagger weitergearbeitet, waren selbstverständlich zuversichtlich, dass wir den Erfolg erzielen werden. Aber wir sind soweit Realisten, dass wir sagen, das ist das Menschenmögliche, was wir hier getan haben. Und hier müssen wir entsprechend sagen, okay, das ist der Punkt, an dem wir aufhören müssen.
Seelsorger kümmern sich derzeit sowohl um die Angehörigen des Mädchens als auch um die Einsatzhelfer. Unterdessen bleibt die Unglücksstelle weiträumig abgesperrt und soll künftig ein Ort der Ruhe werden, so Zimmermann. Das 10-jährige Mädchen war am 2. Weihnachtsfeiertag bei einem Hangrutsch offenbar verschüttet worden. Die Mutter und die Schwester wurden verletzt.
Heftige Schneefälle, eingeschneite Ferienorte, gesperrte Straßen und Lawinengefahr in den deutschen Alpen, in der Schweiz und auch in Österreich. Für viele Winterurlauber wurde das Wochenende zur Geduldsprobe. Mancherorts war die Heimreise nach Hause nicht mehr möglich. Und bis morgen wird weiterhin mit Schneefall gerechnet. Besonders betroffen ist der westliche Teil Österreichs. Mehr dazu von Andreas Meyer-Feist.
Die einen waren froh, dass sie rauskamen, die anderen glücklich, endlich reinzukommen in die Skigebiete. Zeitweise waren die Straßen wieder offen, aber eben nur kurz.
Wir haben uns etwas vorgedrängelt, waren noch tanken und ja, jetzt geht's hoffentlich nach Hause.
Wir sind froh und glücklich, dass wir nach Hause fahren können. Ab Mittwoch soll ja wieder schön Wetter werden, ne?
Glücklich, wer die wenigen Stunden nutzen konnte, in denen man mit Schneeketten und dem Schritttempo vorankam. Nicht immer ging das gut. In Kappel in Tirol stürzte eine Lawine auf die Straße. Bis hierhin hatte es Romke Lopek aus Holland geschafft. Dann wurde es plötzlich schwarz.
Und auf einmal war eine ganze weiße Wolke Schnee. Und dann war es ganz dunkel und leise im Auto. Habe ich gewartet, bis es alles so wieder ruhig war. Und dann habe ich versucht, die Fahrertür offen zu kriegen. Und das hat geklappt, ein bisschen, also 20 Zentimeter. Bin ich rausgeklettert. Und dann waren auch gleich die Leute von der Feuerwehr, die waren gleich dabei. Und die haben uns alle da weggeholt, auch die Leute aus dem Bus.
Romke Lopek hatte Glück. Jetzt ist es völlig unmöglich, von Kappel nach Ischgl oder Galtür zu kommen. Die Straße ist nach heftigen Schneefällen wieder zu. In Tirol und Vorarlberg sind nach wie vor wichtige Verbindungen gesperrt. Die Felbertauernstraße zwischen Mittersill und Matrei ist nach Angaben der österreichischen Behörden voraussichtlich bis Montag 9 Uhr dicht. Wichtig für die Autofahrer ist jetzt nur eins:
Geduld, mehr nicht.
Und mancher hofft, dass sich vielleicht doch noch schon bald etwas bewegt.
Man muss hier warten und irgendwann wird die Blockabfertigung wahrscheinlich auch aufgehen.
Aber danach sieht es nicht aus. Die Lawinenwarnstufe 4 auf der 5-stufigen Gefahrenskala wurde bisher nicht wieder aufgenommen. aufgehoben. Die Zufahrt zum Stubaier Gletscher ist gesperrt. Unter anderem das innere Paznauntal, das Kaunertal und Seitentäler des Lechtals sind nach wie vor nicht erreichbar. Hier haben auch viele deutsche Urlauber ihr Quartier. Die Straße soll bis Montagvormittag gesperrt bleiben. Zwischen Imst und Arlberg blockieren umgestürzte Bäume den Zugverkehr. In Innsbruck musste der Zoo geschlossen werden. Die Bäume in den Gehegen biegen sich unter den Schneemassen und könnten umstürzen. Glück im Unglück, viele Urlauber aus Deutschland, die am Montag wieder arbeiten oder zur Schule müssen, haben die vorübergehenden Straßenöffnungen zur Heimreise genutzt. Nur wer den Urlaub bis zum letzten Tag auskosten wollte, sitzt jetzt im Hotel und kann nicht weg.
Und die Straße ist, nachdem ich wieder rauffahren wollte, sofort zugemacht. 10 Minuten später war die Straße zu, ohne Vorwarnung.
Und das bleibt vielerorts so bis morgen Vormittag. Dann erst soll sich das Wetter wieder beruhigen.
Und wir bleiben noch einen Moment im Schnee, diesmal aber mit Thorsten Ahles und allem Wichtigen vom Sport.
Und zwar zunächst im Schnee von Oberhof. Der war für die deutschen Biathleten heute eine richtig gute Grundlage. Denn zum Abschluss des Weltcups in der thüringischen Stadt gab es in den Massenstartrennen 2 deutsche Siege. Bei den Damen war einmal mehr Magdalena Neuner die schnellste und treffsicherste.
So kann es wirklich weitergehen. Also wie es momentan läuft, ist wirklich perfekt und traumhaft. So habe ich mir das vorgestellt in meiner letzten Saison. Und ich hoffe, ich kann so weitermachen. Aber ja, ich bin wirklich in einer guten Form und ich genieße es so richtig. Und ich denke, das merkt man auch.
Und als ich Magdalena Neuner schon über ihren Sieg freuen durfte, mussten die Männer noch in die Loipe und da war es diesmal Andreas Birnbacher, der Konkurrenz keine Chance ließ.
Recht viel schöner, das gibt es nicht vor deutschem Publikum, vor so coole Fans da zu gewinnen und ganz oben zu stehen. Das wünscht man sich nur und bin heilfroh, dass das geklappt hat.
2 erste Plätze also für die deutschen Biathleten zum Abschluss des Weltcups in Oberhof. Einen 2. Platz gab es bei den Mehrkampf-Europameisterschaften der Eisschnellläufer im ungarischen Budapest. Claudia Pechstein konnte über die abschließenden 5000 Meter in der Gesamtwertung noch einmal richtig Boden gut machen und durfte am Ende über Silber jubeln.
Im Moment bin ich erstmal froh, dass ich im Ziel bin und die harten 5000 auch überstanden habe und insgesamt ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert habe und bin darüber sehr froh.
Silber also für Claudia Pechstein, Gold ging an die Tschechin Martina Sablikova. Bei den Herren gewann der Niederländer Sven Kramer. Die deutschen Herren enttäuschten. Ganz im Gegensatz zu den Bob-Piloten, da gewann Maximilian Arndt in Altenberg den EM-Titel im Viererbob. Titelverteidiger Manuel Machata landete nur auf Platz 5. Auf Platz 6 fuhr Skirennfahrerin Veronique Ronneck beim Super-G im österreichischen Bad Kleinkirchheim und erreichte damit ihr bislang bestes Ergebnis im alpinen Weltcup. Die 2. deutsche Starterin Viktoria Rebensburg schied wie schon am Vortag aus. Der Sieg ging an die Schweizerin Fabienne Suter. Den Slalom der Herren im schweizerischen Adelboden gewann der Österreicher Marcel Hirscher. Felix Neureuther war nach dem ersten Lauf wegen eines Fahrfehlers disqualifiziert worden. Bester Deutscher war somit Fritz Dopfer als 6. Justina Kowalczyk hat zum 3. Mal die Tour de Ski der Langläuferinnen gewonnen. Die Titelverteidigerin aus Polen behauptete auf dem Schlussabschnitt im italienischen Val di Fiemme ihre Führung vor Marit Bjørgen aus Norwegen. Als beste Deutsche landete Katrin Zeller auf dem 6. Platz. Bei den Herren gewann der Schweizer Dario Colonia. Tobias Angerer beendete die Tour als 11. Und dann schauen wir noch kurz zu den nordischen Kombinierern. Da ist Björn Kircheisen in Oberstdorf beim Sieg des Norwegers Mikko Kokslin 3. geworden. Und so viel vom Wintersport. Kommen wir zum Fußball. Da sorgt Naldo bei Werder Bremen weiter für Verwirrung. Nachdem der Brasilianer erst in seine Heimat wechseln wollte, sich dann verletzte, überraschte er im Trainingslager im türkischen Bilek nun mit der Ansage, dass er doch bei Werder bleiben wolle.
Ich habe gesagt, dass ich bei Werder bleibe. Ich bin voll konzentriert bei Werder und ja, ich will mit Werder Champions League wieder erreichen. Ich bin sehr zufrieden hier. Ich bin schon lange bei Werder und ich zeige immer eine gute Leistung.
Und so kann sich der Abwehrspieler plötzlich sogar vorstellen, seinen Vertrag bei den Bremern zu verlängern. Und abschließend noch Handball. Da hat die deutsche Nationalmannschaft ihre EM-Generalprobe verpatzt. In Magdeburg gab es gegen Ungarn eine 21-22 Niederlage. Noch viel Arbeit also bis zur Europameisterschaft, die am 15. Januar in Serbien beginnt. Deutsche Vorrundengegner sind dann Tschechien, Mazedonien und Schweden.
Thorsten Ahles mit einer ganzen Reihe von Nachrichten vom Sport. Das war das Echo des Tages an diesem Sonntag. Sie können sich die Sendung übrigens, wenn Sie mögen, auch als Podcast laden auf unseren Internetseiten wdr5.de oder ndr.de/info. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.